So viele Dinge passieren. Ich habe gerade heute die Nachrichten gelesen und was dort im Nahen Osten passiert. Und ich glaube, ihr alle lest auch die Nachrichten. Und vor allem der Krieg in Israel mit all den Nationen um Israel herum. Libanon, Syrien, Jemen, Iran, sogar Türkei ist involviert. Sie alle sind involviert. Und sogar die ganze Welt. Man kann sehen, wie die ganze Welt gegen die Juden aufgerührt wird, wie der Antisemitismus wieder zum Leben kommt. Und obwohl das noch nicht genau die Erfüllung ist von Hesekiel 38, ist das schon ein Vorläufer, ein Vorreiter. Der Herr zeigt uns eindeutig, dass die Zeit des Endes nahe ist. Was können wir also sagen? Was können wir sagen? Wir müssen aufwachen. Wir müssen aufwachen. Das ist eine Warnung für uns alle. Ich glaube, ich habe vielen Geschwistern gesagt, dass sie auf zwei Schauplätze in dieser Erde achten sollen, was auf der Welt passiert. Das eine ist Israel im Nahen Osten und das andere ist USA in Amerika. Obwohl natürlich die anderen Teile der Erde, wie zum Beispiel in Europa, gibt es auch Schwierigkeiten. Überall gibt es Schwierigkeiten. Aber diese zwei Orte, diese zwei Schauplätze sind wichtig für uns, dass wir beobachten, was dort passiert. So ist es also geschehen, dass in diesem Monat, wie ich gestern schon erwähnt habe, dass in diesem Monat alle drei Feste stattfinden. Das Posaunenfest, das Versöhnungsfest und das Laubhüttenfest. Viele Dinge geschehen über unsere Vorstellung hinaus. Der Herr bläst die Posaune, um uns zu warnen. Um uns zu sagen, dass sein Kommen nahe ist, dass es sehr nahe ist. Der Lärm der Posaune, der Ton der Posaune warnt uns über die wichtigen Ereignisse, die heute passieren. Viele Christen glauben nicht, dass der Herr bald kommt, gell? Weil es schon 2000 Jahre her ist, nachdem der Herr aufgefahren ist in den Himmel. Wir Christen sind ein bisschen stumpf. Jeder sagt, ja, der Herr kommt, aber jetzt ist er seit 2000 Jahren schon nicht da. Aber ich glaube, es gibt heute schon einige Christen, die Wiederkunft des Herrn erwarten und auch davon reden. Viele Christen reden davon. Selbst hier in den Vereinigten Staaten kann man klar sehen, dass wir am Ende der Demokratie leben, dass die Demokratie am Ende ist. Jeder, der hier in den Staaten lebt, sieht das vor den eigenen Augen.
So, it started in 2014 when the Lord showed us.
Das heißt also, in 2014 hat es angefangen, als der Herr uns im Buch Offenbarung, im Buch von Daniel gezeigt hat, dass das Ende der Demokratie nahe ist. Ich muss das nicht wiederholen, was der Herr uns alles gezeigt hat, aber ich möchte euch erinnern. Von 2014 bis heute, 2024, sind es schon 10 Jahre rum. 10 Jahre sind vorbeigegangen. Und so viele Dinge sind passiert. Erinnert ihr euch an 2016, als die Wahl in den USA stattfand, wo der Herr uns gezeigt hat, dass Trump gewinnen wird? Viele Leute haben das nicht geglaubt. Manche haben sogar gebetet, dass Hillary gewinnen würde. Hillary Clinton. Aber zur Überraschung von aller hat Trump die Wahl gewonnen. Es war ein sehr überraschendes Ereignis. Der Herr hat uns also gezeigt, dass er der moderne Kyros ist. Die Globalisten möchten die USA zerstören. Weil ohne die Staaten zu zerstören, können sie nicht über die ganze Erde regieren. Und hier kommt dann einer, der die USA wieder groß machen möchte. Ihr müsst alle verstehen, warum sie ihn hassen. Warum sie alle ihn hassen. Kannst du dir vorstellen, wenn diese Frau die Wahl gewonnen hätte, was wäre passiert? Aber es war noch nicht der Zeitplan Gottes. Deshalb hat er Trump benutzt. Und wir können euch alle bezeugen, dass in den ersten 4 Jahren seiner Präsidentschaft, dass sie alles versucht haben, um ihn aufzuhalten, ihm Probleme zu machen, ihn sogar ein Amtsenthebungsverfahren einzuleiten. Sie haben alles probiert. Aber sie haben es nicht geschafft. Sie konnten nichts tun. Und die Wahl von 2020 haben sie gestohlen. Die Demokraten haben betrogen. Um die lange Geschichte kurz zu machen, weil es ist Geschichte und ich möchte nicht die Geschichte ganz wiederholen. Trump hat es zugelassen, um sie zu exponieren, um sie, dass die Demokraten sich selbst bloßstellen sogar. Weil die ganzen Mainstream-Medien lügen und sind sogar gekauft von den Globalisten. Die Mehrheit der Menschen in der ganzen Welt und auch vor allem hier in den Staaten, sie glauben den Lügen der Mainstream-Medien gegen Trump. Die Sachen ändern sich auf drastische Weise. Der Herr warnt uns also. Und viele reden sogar von dem Posaunenfest, das uns warnt. Manche Christen dachten sogar, dass am Posaunenfest die Entrückung stattfindet. Aber nein, es ist nicht geschehen. Noch nicht. Es sollte für uns alle eine Warnung sein. Vor allem in den letzten paar Wochen, ihr wisst, was geschehen ist. Sie haben versucht, Trump umzubringen. Ich hab da ein paar Geschwister aus Singapur gesehen. Bruder Tan, Ernest, Gio. Hast du in den Nachrichten gelesen, was passiert ist? Ich weiß nicht, ob du diese Nachrichten gelesen hast. Ich glaube, du hast es gelesen, aber du bist gerade stumm geschaltet, gell? Aber wie ist es in Bangkok? Leck. Es ist der Leck. Es gab sogar zwei Versuche, zwei Mordanschläge. Weil sie haben alles versucht, ihn aufzuhalten und haben es nicht geschafft, dann müssen sie jetzt diesen Weg benutzen, um ihn loszuwerden. Alles, was passiert, zeigt uns, dass die Zeit der Wiederkunft Jesu sehr, sehr nahe ist. Und im Licht dieser Warnungen sehen wir das zweite Fest, das den Tag der Versöhnung. Ich hatte noch nicht die Gelegenheit, mit den Geschwistern in Korea tiefer über das Fest, über den Tag der Versöhnung Gemeinschaft zu haben, über dieses Anliegen der Versöhnung, weil ihr hattet eine Frage darüber. Aber der Tag der Versöhnung zeigt uns, wie wir uns für die Wiederkunft des Herrn vorbereiten können. Und Paulus hat in 2. Korinther 5 gesagt, werdet versöhnt mit Gott. Lasst euch versöhnen mit Gott. Weil wir Christen Gott in vielerlei Weise beleidigen oder sogar Anstoß bereiten. Wie können wir den Herrn Jesus Christus begegnen bei seinem Kommen, wenn wir in so vielen Wegen, so vielen Gelegenheiten gegen ihn gesündigt haben? Ich persönlich muss vor den Herrn kommen, mich zu prüfen und mich zu bereiten. Wie ich gestern schon erwähnt habe, wie Hosea sagt, bereite dich, deinem Gott zu begegnen, wie Amos sagt. Vor einigen Jahren, als ich in Singapur war, hat mich der Bruder Kiju dorthin gebracht zu einem älteren Bruder. Ein älterer Bruder hat mich nach Hause eingeladen, zu sich. Und er war sehr alt. Und er wusste, seine Zeit geht zu Ende und er wird bald dem Herrn begegnen. Und dieser alte Bruder, der war ein Ältester dort, hat mich gefragt, weißt du, was ich die ganze Zeit die ganzen Tage jetzt mache, was ich all die Zeit mache. Und das hat mich sehr beeindruckt. Er hat gesagt, jeden Tag habe ich vor Gott Buße getan. Für alles, was ich in der Vergangenheit getan habe, für alle Fehler und falschen Dinge, die ich in der Vergangenheit getan habe. Er hat zurückgeschaut über die Dinge der Vergangenheit und hat jeden Tag vor Gott Buße getan. Diese Begegnung mit dem alten Bruder damals hat mich tief beeindruckt. Ich war sogar dort, nachdem er verstorben war. John, ich höre dich nicht mehr. Sorry. Brother John, du bist stumm geschaltet. Ja. Jetzt kannst du mich wieder hören, oder? Ich war sogar dort, als er verstorben ist. Bei der Gedenkfeier. Dort in der Versammlungshalle in Singapur. Natürlich, jetzt, wo der Herr sehr bald kommt und sehr wahrscheinlich in unserer Zeit. Was sollen wir also tun? Wir müssen das Fest der Versöhnung halten und mit Gott versöhnt werden. Dass wir Buße tun. Und bei diesem Fest sagt er, wir müssen unsere Seelen erniedrigen. Wir müssen unsere Seele kasteien. Weil in unserer Seele tun wir so viele Dinge, die Gott beleidigen, die gegen Gott sind. Deshalb gibt es zwischen dem Posaunenfest und dem Laubhüttenfest den Tag der Versöhnung, um mit Gott versöhnt zu werden, in Frieden zu kommen. Weil wir ihm begegnen müssen vor dem Richterstuhl Christi. Und dann haben wir auch das Versöhnungsfest, das Laubhüttenfest. Dann haben wir das Laubhüttenfest. Das Laubhüttenfest ist auch bekannt als die Zeit der letzten Ernte. Die Zeit der letzten Ernte im Jahr ist zur Zeit des Laubhüttenfestes. Die Wiederkunft des Herrn ist die Zeit der Ernte. Das ist sehr klar dort in Offenbarung 14. Dort gibt es die Ernte der Erstlinge. Offenbarung 14, Vers 1 bis 5. Und dann gibt es die allgemeine Ernte am Ende des Kapitels. Und dann gibt es noch die Ernte von dem Weinstock der Erde, wo die Trauben in die Presse des Zornes geworfen werden. Das Laubhüttenfest handelt definitiv von dem kommenden Reich, von dem tausendjährigen Reich des Herrn. Aber für uns müssen wir auch an die Erntezeit denken. Du hast eine Wahl. Möchtest du ein Teil der Erstlinge sein oder möchtest du Teil der allgemeinen Ernte sein am Ende der letzten 3,5 Jahre? Weil die Konferenz jetzt in Oktober ist und all die letzten 3 Feste finden jetzt im Oktober statt. Deshalb dachte ich, sollte ich vielleicht etwas mit euch darüber mitteilen. Wie viel Zeit habe ich? Ja, okay. Für uns ist es die Zeit der Ernte. Bist du bereit für die Ernte? Sind wir völlig zur Reife gekommen, um Erstlinge zu sein? Oder müssen wir durch die letzten 3,5 Jahre gehen, um dann am Schluss in der allgemeinen Ernte geerntet zu werden? Für uns, die wir heute in Zion sind und wir wissen, dass es 2 Ernten gibt, dann hast du keine Ausrede, um dich zu bereiten, um bereit zu werden. Die Mehrheit der Christen denkt, dass wenn der Herr wiederkommt, werden wir alle entrückt werden. Das ist eine traditionelle Lehre im Christentum. Viele glauben nicht, dass es eine Ernte der Erstlinge geben wird. Aber wir wissen, es gibt diese Ernte der Erstlinge. Wir haben nicht viel Zeit. Wir müssen uns üben und die Gnade des Herrn nehmen und nach der Reife streben. John Yao, du hast dort die Dragon Fruit in deinem Garten, gell? Drachenfrucht auf Deutsch. Selbst in Asien gibt es diese Tanhua, nennt sie sich. Eine Blume, die sich erst nach Mitternacht öffnet. Ich erinnere mich daran, als ich ein kleiner Junge war, haben wir alle dort draußen im Garten gewartet, bis die Blume nach Mitternacht dann aufgeht. Genauso wie die Frucht der Dragonfruit. Genauso wie die Blüte der Dragonfruit. Ihr solltet auch diese Blüte kennen, oder? Sie ist so schön, aber sie öffnet erst nach Mitternacht. Es ist wie ein Bild. Wenn der Herr kommt, ist es wie der Schrei zur Mitternacht. Und da müssen wir bereit sein, wie diese Blume sich öffnet nach Mitternacht. Habt ihr in Korea auch diese Art von Blumen, Jenny? Ich bin mir nicht sicher. Aber in Singapur kennt ihr das, gell? Wie ist es in Thailand? Oh ja. Ich wünschte, ihr könnt es auch sehen. Es ist eine erstaunliche Schöpfung Gottes. Eine Blumenart, Blütenart, die sich gerade nach Mitternacht öffnet und sie sieht so schön aus und erstaunlich. Und das erinnert mich an die Reife der Christen. Kurz bevor der Herr wiederkommt, dann merkst du erst, ob du reif bist, dass du reif bist. Muchang, kennst du diese Blumenart? Es ist so schön und erstaunlich. Gott hat alles geschaffen auf eine sehr bedeutsame Weise. Das ist die letzte Ernte. Du wirst nie wissen, ob du völlig reif bist, damit du weiter nachjagst, damit du weitergehst. Wie Paulus sagt, nicht, dass ich schon erlangt hätte oder schon vollendet bin, aber ich jage nach, ich jage dem Ziel entgegen. Nur ganz am Ende seines Lebens, als er schon ausgegossen wurde als Trankopfer, dann hat Paulus gemerkt, die Krone wartet auf mich. Wir werden nie wissen, ob wir geistlich wirklich reif sind oder nicht. Aber erst, wenn der Herr wiederkommt, dann wirst du merken, ob du geistlich zur Reife gekommen bist oder nicht. Ich sage das, weil mir wurde die Frage gestellt, wann und wie wissen wir, ob wir geistlich zur Reife gekommen sind? Du wirst es nie wissen. Muchang, weißt du jetzt, dass du reif bist, um zu gehen? Nein, solange du lebst, wächst du weiter. Oder möchtest du jetzt einfach gehen? George, bist du alt genug? Nein, niemand kann sagen, ich bin jetzt alt genug. Du wächst weiter. In unserem Christenleben gibt es so viel von Christus zu gewinnen. Du kannst nie genug von Christus gewinnen. Niemand kann sagen, ich weiß schon alles. Nur ein Tor wird so etwas sagen. In diesem Monat Oktober, mit den drei Festen, möchte ich alle ermutigen, Christus nachzujagen, der Heilige. Jeden Tag, wir haben nicht mehr viel Zeit. Unser Herr ist sehr gnädig. Gib nicht auf und denk nicht, dass du hoffnungslos bist. Es gibt immer noch dieses wunderbare Fest, den Tag der Versöhnung. Lerne dieses wunderbare Fest, den Tag der Versöhnung, zu feiern, zu halten. Die letzten drei Feste gehen um die Wiederkunft des Herrn. Ich bin froh, ein Bruder hier hat das Bild auf Zoom und dort steht drauf First Fruit, Erstlingsfrucht. Das ist wunderbar. Wir alle müssen das erinnern, daran denken. Lass uns zurück zum Outline gehen, zur Gliederung. Gestern haben wir über den Unterschied zwischen Zion und Jerusalem geredet. Lasst uns Joel Kapitel 2, Vers 32 lesen. Vielleicht kann mir John Yao helfen, diesen Vers zu lesen. Joel. Joel, Kapitel 3, Vers 5. Joel 3, Vers 5 in Deutsch. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Errettung sein. Und bei den übrig gebliebenen, die der Herr beruft. Er sagt hier, auf dem Berg Zion und in Jerusalem. Das heißt, es gibt hier einen Unterschied zwischen den zwei Namen. Jerusalem ist die Stadt. Der Berg Zion, dieser Ort, steht für die Stadt Davids, für den König, die Stadt des großen Königs. Da seht ihr einen Unterschied. Lass uns weiterlesen. Kapitel 4.
So Joel chapter 3, verse 16 and 17. The Lord also will roar from Zion.
Joel Kapitel 4, Vers 16. Und der Herr wird aus Zion brüllen und von Jerusalem her seine Stimme hören lassen, dass Himmel und Erde zittern. Aber der Herr ist eine Zuflucht für sein Volk und eine feste Burg für die Kinder Israels. Und 17, und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr, euer Gott, bin, der ich in Zion wohne, auf meinem heiligen Berg. Jerusalem aber wird heilig sein und Fremde sollen es nicht mehr betreten. Amen. Ihr könnt sehen, es gibt hier einen Unterschied zwischen Zion und Jerusalem. Lass uns weitergehen zu Amos, Kapitel 1, Vers 2. Amos, Kapitel 1, Vers 2. John, kannst du lesen? Und er sprach, der Herr wird brüllen aus Zion und seine Stimme erschallen lassen von Jerusalem her. Da werden die Auen der Hirten verkümmern und der Gipfel des Karmels wird verdorren. Er brüllt aus Zion wie ein Löwe. Ein König und er brüllt aus Zion. Es ist nicht gut, in Jerusalem zu brüllen, weil es ist die Stadt des Friedens, gell? Gegen wen brüllst du? Gegen wen brüllt dieser Löwe hier? Gegen dich und mich? Nein, er brüllt gegen den Löwen. Gegen den Feind. Er brüllt gegen den Feind. Aber in Jerusalem, in der Stadt des Friedens, bitte brüllt euch nicht an, gegenseitig. George, brüllst du die Heiligen in Jerusalem an? Besser nicht, sie werden zu Tode erschrecken. Suppose I go to New York City. Angenommen, ich gehe, komme zu euch nach New York City und brülle euch alle an. Muchang, was würdest du denken? Nächstes Mal bestimmt nicht mehr einladen. Nein, aber Zion, hier geht es um das Königreich Gottes, über die Nationen zu regieren. Der Herr ist der Löwe aus dem Stamm Juda. Und in Zion brüllt er, aus Zion brüllt er, dass alle seine Feinde sich zu Tode erschrecken. Der Herr wird brüllen aus Zion. Zion zeigt den Aspekt des Reiches und Jerusalem zeigt den Aspekt des Hauses Gottes, des Haushaltes Gottes. Stefan, brüllst du deine Kinder immer an? Nein, natürlich nicht. In diesen Tagen, wo ich bei dir zu Hause wohne, habe ich dich nie gehört, wie du deine Kinder anbrüllst, wie du brüllst. Das wäre schrecklich, wenn wir in der Gemeinde, in jeder Versammlung uns anbrüllen. Da würden alle wegbleiben. Aber in Jerusalem, in der Stadt des Friedens, haben wir Gemeinschaft mit Gott. Und Gott hat Gemeinschaft mit uns und er spricht zu uns. Er brüllt uns nicht an. Jetzt lass uns noch zu Obadja gehen. Obadja, Kapitel 1, Vers 17. Vers 17 und Vers 21. Aber auf dem Berg Zion wird Errettung sein, und er wird heilig sein, und die vom Haus Jakob werden ihre Besitzungen wieder einnehmen. Und Vers 21, und es werden Befreier auf den Berg Zion hinaufziehen, um das Gebirge Esaus zu richten, und die Königsherrschaft wird dem Herrn gehören. Amen. Der Herr wird dort mit all seinen Feinden fertig werden auf seinem Berg Zion. Es wird dort Befreier geben. Befreier von was? Von den Angriffen des Feindes. Dort wird Errettung sein. Und lass uns noch kurz weitergehen zu Micha, Kapitel 4, Vers 2. Micha 4, Vers 2. Und viele Heidenvölker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns über seine Wege belehre und wir auf seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. John, was wird also von Zion hervorkommen? Das Gesetz von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Aus Jerusalem kommt nicht das Gesetz, sondern das Wort. Was ist der Unterschied zwischen dem Gesetz und dem Wort? Das Gesetz, dort geht es um die Verfassung. Deshalb steht hier das Gesetz. Dem Gesetz musst du folgen. Du musst dem König gehorchen. Aus Zion kommt das Gesetz. Aber in Jerusalem ist es das Wort. Es ist das Wort des Lebens. Das Sprechen des Herrn. Das ist ein großer Unterschied. Aus Zion kommt das Gesetz und aus Jerusalem das Wort. Das müsst ihr erkennen. Diese zwei Orte sind das Gleiche, ist der gleiche Ort. Der eine ist im anderen drin. Aber ihr müsst auch den Unterschied sehen. Es ist wichtig, dass ihr den Unterschied seht. Jetzt lass uns weitergehen zu Zacharia. Das ist der letzte Vers, den wir hier im Outline haben. Es gibt noch mehr Verse, aber diese Verse sind gut genug. Zacharia, Kapitel 14, Vers 17. Entschuldigung, Zacharia, Kapitel 1, Vers 14. Der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir: Verkündige und sprich, so spricht der Herr der Herrscharen. Ich eifere für Jerusalem und für Zion mit großem Eifer. Das zeigt uns, dass es hier einen großen Unterschied gibt in der Bedeutung dieser zwei Namen. Jetzt mach weiter mit Vers 17. Zacharia 1, Vers 17. Verkündige ferner und sprich: So spricht der Herr der Herrscharen. Meine Städte sollen wiederum von Gutem überfließen, und der Herr wird Zion wieder trösten und Jerusalem wieder erwähnen. Und auch hier erwähnt der Herr wieder diese zwei Namen getrennt. Wir müssen das verstehen, weil es gibt hier eine Anwendung. Es geht um den Ort, den Gott erwählt hat. Es ist nicht nur Jerusalem, sondern auch Zion. Zacharia 8, Vers 2 und 3. So spricht der Herr der Herrscharen: Ich eifere für Zion mit großem Eifer und mit großem Grimm eifere ich für es. So spricht der Herr: Ich will wieder nach Zion zurückkehren und ich werde Wohnung nehmen mitten in Jerusalem. Und Jerusalem soll die Stadt der Wahrheit heißen und der Berg des Herrn der Herrscharen der heilige Berg. Wieder sehen wir, dass es einen Unterschied gibt in der Betonung und in der Bedeutung. Und nochmal erwähne ich, obwohl der Ort ist ein und der gleiche, ein und derselbe. Aber wir müssen sehen und verstehen, dass es nicht nur eine Stadt ist, sondern in der Stadt ist auch das Reich des Herrn. Wenn ihr den Unterschied nicht erkennt, dann versteht ihr nicht, was die Gemeinde heute für uns bedeutet. Ja. Deshalb, in so vielen Arten von Kirchen gibt es heute so viel Verwirrung. Ich hoffe, durch die Gemeinschaft gestern und heute und durch das Lesen dieser Verse, dass ihr diese zwei verschiedenen sehen könnt. Aspekt von Zion als dem Reich und den Aspekt von als den Wohnort Gottes. Der Ort, wo Gott wohnt. Obwohl diese Orte miteinander verwandt sind. Wenn wir jetzt zu Matthäus 16 gehen, kann man das anwenden, wo der Herr sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Das ist die Versammlung. Im Verständnis der Leute heute, der Christen, heißt es, dass jeder seine eigene Gemeinde baut. Aber was der Herr dort wirklich meint, ist, ich werde dort meine Versammlung bauen, weil die Versammlung von seinem Volk, weil du musst zusammenkommen. Deshalb habe ich gestern erwähnt, dass das Wort Ekklesia gleich ist wie das oder ähnlich ist wie das hebräische Wort Kahal. Das bedeutet die Versammlung von Gottes Volk, dass Gottes Volk zusammenkommt. Deshalb ist es nicht nur, ich baue meine Gemeinde, du baust deine und er baut seine und jeder baut mit verschiedenen Namen und dies und das. Das ist nicht damit gemeint, wenn der Herr sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Das Reich Gottes braucht ein Volk. Wenn es kein Volk gibt, gibt es auch keine Nation, oder? Wenn der Herr sagt, ich will meine Gemeinde bauen, dann sagt er damit, er möchte ein Volk haben, das er aus Ägypten herausrettet. Und dieses ganze Volk kommt zusammen als seine Versammlung. Als Versammlung. Und deshalb sagt er, die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. Wenn es nur meine kleine Gruppe ist und deine kleine Gruppe und diese kleine Gruppe, dann ist es so leicht, dass die Pforten des Hades uns überwältigen werden, uns überwinden. Aber wenn es eine Nation ist, dann kann der Feind es nicht einfach überwältigen. George, versuch mal, eine Nation zu überwältigen. Schau mal, ob du es schaffst. Du schaffst es nicht. Und dann fragst du dich, wie kann es sein, dass der Feind gegen so viele Denominationen es schafft, sie zu überwältigen? Allein der Name sagt schon, Denominationen, Nationen. Wenn wir so geteilt sind, zerspalten sind in so viele Gruppen und Kirchen, Gemeinden, dann ist es so leicht, dass der Feind uns verschlingen kann. George, ist es einfach für den Feind Kanada zu verschlingen? Nein, das ist nicht so leicht. Versuch's mal. Versuch's doch. Du kannst nicht, weil Kanada ist eine Nation. Es ist keine Denomination, es ist eine Nation. Es ist ein Reich. Es ist ein Reich. Und Gott, es ist ein Königreich heute und Gott ist unser König. Das ist erstaunlich und wunderbar. Gott ist unser König. Und dann spricht der Herr weiter zu Petrus in Matthäus 16, Vers 19, ich will dir die Schlüssel zum Reich geben. Das beweist, dass die Gemeinde, und ich hoffe, ihr versteht jetzt die Bedeutung des Wortes Gemeinde. Es ist nicht nur eine Gruppe von Leuten, sondern es ist das um das Reich. Es geht um das Reich Gottes. Sie hat eine große Autorität. Aber diese Autorität ist nicht die Gemeinde in sich, sondern diese Autorität ist dem Herrn gegeben. Wie der Herr in Matthäus sagt, mir ist alle Vollmacht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Nicht nur im Himmel, auch auf der Erde. Es ist eine Schande, wenn jede Gruppe dort und die Pastoren, die Ältesten, die Nikolaiten und so weiter benutzen ihre eigene Autorität, um über die Geschwister zu herrschen. Der Schlüssel, dem Petrus hier gegeben wird, ist die Autorität Christi. Es gehört nicht dem Petrus. Du kannst nicht die Autorität benutzen nach deinem eigenen Gutdünken, nach deinen eigenen Ideen. Petrus hat kein Recht, den Schlüssel zu benutzen für seinen eigenen Plan oder seinen eigenen Gewinn. Nein, er kann den Schlüssel nur benutzen, gemäß der Autorität, der auf dem Thron oben sitzt. Die Autorität dessen, der auf dem Thron oben sitzt. Deshalb sagt der Herr, was immer du auf Erden binden wirst, soll sein, was in den Himmeln gebunden ist. Es kann nicht im Gegensatz sein, dass du etwas bindest, was nach deinem eigenen Willen ist, sondern wir sollen binden, was der Herr in den Himmeln gebunden hat. Ich habe so viele Orte gesehen, wo die Brüder die Autorität benutzt haben, die rechtmäßig dem Herrn gehört, aber sie haben sie für sich selbst benutzt und nach ihrem eigenen Willen und eigenen Wünschen benutzt. Und das Ergebnis war verheerend. Zerstörung. Spaltung. Möge der Herr uns gnädig sein. Das Reich ist voll und ganz unter der Autorität des Königs. Wehe, wenn irgendeiner von uns die Autorität des Königs zu ersetzen sucht oder versucht. Wir alle müssen unter der Autorität Christi bleiben, vor allem die Brüder, die Apostel und Propheten. Sonst wirst du ein falscher Prophet und ein falscher Lehrer. Der Herr hatte sehr stark gewarnt vor den falschen Propheten und den falschen Lehrern. Ja. Wenn wir also Matthäus 16 lesen, ist es so wichtig, dass wir das sehen. Aber leider hat das Volk Gottes, das Volk Israel, Gott als ihren König abgelehnt. Und das ist nicht nur, es ist nicht nur der Fehler derer, die Älteste und Apostel sind, sondern es ist auch der Fehler, es liegt auch an dem Volk. Deshalb war Samuel so verärgert.
Und
er ist zu Gott gegangen und war böse, war ärgerlich. Und Gott hat ihm gesagt, warum ärgerst du dich? Sie haben nicht dich abgelehnt. Sie haben mich abgelehnt, dass ich nicht ihr König sei. Sie wollten das nicht. Sie haben mich als ihren König abgelehnt. Und dann, als der Herr Jesus Christus kam, sie haben auch Christus als ihren König abgelehnt. Pontius Pilatus hat Jesus ihnen vorgestellt, siehe euer König. Und sie haben alle geschrien. Wir haben keinen König außer Cäsar, außer den Kaiser. Was? Möchtest du, dass der Teufel dein König ist? Weil sie das gesagt haben. Hat Gott den Prinz von Rom, den Cäsar später geschickt, nicht nur die Stadt zu zerstören, sondern dass die ganze Nation Israel zu zerstören. Lass mich euch sagen, ein sehr ernsthafter Satz jetzt. Wenn der Herr Jesus Christus nicht unser König ist, dann sind wir nicht Zion. Deshalb sagt Epheser 1, dass Gott Christus als Haupt über alles der Gemeinde gegeben hat, eingesetzt hat. Und die Gemeinde ist sein Leib. Das heißt, Christus ist das Haupt über alles in seinem Leib, in der Gemeinde. Wo sehen wir das heute? Jenny, wo kann man das in Korea finden? Und was machen wir heute? Folgen wir Menschen? Folgen wir den Pastoren? Und folgen den Menschen, die wir mögen? Oder folgen wir dem Lamm? Wohin er auch geht und was immer er sagt. Das ist eine sehr ernsthafte Sache, über Zion. Er ist der König. Was machst du mit einem König? Muss der König auf dich hören oder hörst du auf ihn? Muchang. Auf Chinesisch leider. In der chinesischen Geschichte, wenn du dem Kaiser nicht gehorcht hast, wurdest du geköpft. Hast du deinen Kopf verloren. Er ist der König. Erinnere das. Deshalb hat der Herr gesagt, in Jeremia 1, wenn ich, in Malachi 1, König, euer Herr und euer Vater wäre, bin, wo ist die Furcht vor mir? Wie kann es sein, dass ihr mir Opfer bringt, die nicht vollkommen sind? Sachen, die ihr selber nicht mehr mögt, die bringt ihr mir da. Der Herr hat ihnen gesagt, bring doch solche Gaben deinem König, deinem König. Er wird sich freuen. Das heißt, du verachtest ihn. Wir verstehen nicht, dass der Herr nicht nur unser Retter ist, sondern er ist auch unser Retterkönig. Er ist unser König. Deshalb sagt der Herr, wenn jemand mir nachfolgen will, dann musst du was tun? Verleugne dich selbst. Nimm dein Kreuz und folge mir. Denk dran, der Herr ist der König. Und in Matthäus, am Anfang, wird er eingeführt als der Sohn Davids. Du schätzt diesen Namen vielleicht nicht, aber die Juden wussten, was es bedeutet. Was es bedeutet. Deshalb liest man im Matthäus-Evangelium so oft Menschen, die ihn gerufen haben, die seine Hilfe brauchten. Jesus, du Sohn Davids, sagen sie. Sie nannten ihn den Sohn Davids. Weil sie kannten alle die Schrift. Die Verheißung an David, sogar der Schwur, aus deinen Lenden wird einer kommen, der auf dem Thron sitzt. Und der Herr Jesus in Offenbarung ganz am Ende wird er beschrieben als die Wurzel und der Nachkomme Davids, der König. Er ist mein König. Ist er auch dein König? Ist er unser König? Er sitzt nicht nur auf dem Thron zur Rechten der Majestät in der Höhe. Er sollte auch auf dem Thron in deinem Herzen und in meinem Herzen sitzen, um in jedem von uns zu herrschen. Das ist der König. Es geht nicht nur um die Versammlung, es geht um unser tägliches Leben. Es geht darum, in unserem persönlichen Leben und in unserem Familienleben, in deinem Arbeitsleben, auch im Gemeindeleben. Nur auf diese Weise wird der Feind keine Chance haben, uns zu überwältigen. Anderen Weg. Die Schrift hat uns nie von einem anderen Weg gezeigt und geschrieben. Und wenn es nicht in unserem persönlichen Leben und im Familienleben funktioniert, wird es auch nicht im Gemeindeleben funktionieren. Und der Feind weiß das auch. Und alle Engel sehen das auch. Erster Timotheus 3, Vers 15. das Geheimnis der Göttlichkeit. Gott offenbart im Fleisch, nur in der Versammlung, oder? Die 2 Stunden, die wir in der Versammlung sind. Und wenn du nach Hause gehst, dann wird der Teufel offenbart im Fleisch. Nein. Gott ist offenbart die ganze Zeit, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln. Gesehen von den Engeln. Die Engel beobachten uns. Und gerechtfertigt im Geist. Und gepredigt unter den Nationen. Wir predigen nicht nur das Evangelium und dann leben wir ein anderes Leben. Das entspricht dem Evangelium. Wenn wir zu Hause sind, denken wir, niemand sieht uns, vor allem wenn wir alleine sind. Aber es gibt nicht nur einen Engel, es gibt sogar Tausende, Zehntausende von Engeln. Weil wir in Zion sind. Zion ist die Stadt des großen Königs. Und dort gibt es Tausende von, Zehntausende von Engeln. Herr Jesus, die Zeit ist schon fast um. Wir müssen lernen, die Autorität Christi unterzuordnen. Nicht unter die Autorität von Menschen. Und wenn wir ihm untertan sind, seiner Autorität uns unterordnen, auch euch einander unterzuordnen. Lobt den Herrn. Die Unterordnung dem König, dass wir dem Gehorsam dem König gegenüber lernen, ist eine sehr entscheidende Sache in Zion. Wenn wir uns dem König nicht unterordnen, dann sind wir gesetzlos. Wenn wir sagen, dass wir Zion sind, dann gibt es auch ein Gesetz in Zion. Lobt den Herrn. Lobt den Herrn. Vielleicht können wir morgen mit dem Outline weitermachen. Die wichtigste Beschreibung von Zion ist, dass es eine heilige Stadt ist. Deshalb am Ende in Offenbarung wird es beschrieben als die heilige Stadt. Manche Bibelübersetzungen sagen große Stadt, das ist falsch. Große. Aber Jerusalem ist die heilige Stadt. Die heilige Stadt. Am Ende dieses Zeitalters, wie viel Zeit wir noch haben, lasst uns einander ermutigen, nachzujagen und die Heiligung zu vollenden in der Furcht Gottes. Weil ohne Heiligkeit kann niemand Gott sehen. Möge der Heilige Geist und die Salbung in uns uns lehren, voranzugehen und der Heiligkeit nachzujagen, sogar die Heiligung zu vollenden. Seid heilig, denn er ist heilig. Das ist die wichtigste Eigenschaft von Gottes Volk. Vor allem als Priester in der Priesterschaft. Petrus hat gesagt, es ist eine heilige und königliche Priesterschaft.
Let us all receive grace and mercy from the Lord together to pursue holiness.
Lasst uns alle Gnade und Barmherzigkeit vom Herrn empfangen, dass wir gemeinsam der Heiligkeit nachjagen.
Amen.
Amen. Seid ihr alle einverstanden?
Ja?
Ja? Amen. Ja, ich hoffe so. Möge der Herr uns alle segnen und dieses wunderbare, herrliche Ziel gemeinsam erlangen. Wir haben nicht viel Zeit zu verschwenden.